Nein, noch lange nicht, weil das eine ist natürlich das, was gesetzlich festgehalten ist, und da sind wir sehr froh, dass da inzwischen in den letzten Jahren auch Fortschritte gemacht wurden, aber das andere ist das, was wir halt auch weltweit sehen in den Gebieten, in denen wir arbeiten, oder was wir leider auch in Europa und Deutschland sehen müssen, dass zwischen dem, was im Gesetz steht und dem, was hinter verschlossenen Türen, in den Häusern, in den Schulen und so weiter passiert, noch eben eine große Lücke klafft. Und sexualisierte Gewalt gegen Frauen, aber auch gegen Kinder und Mädchen immer noch sehr stark ist weltweit.
Durchaus auch in Europa ist sexualisierte Gewalt gegen Frauen alles andere als die völlige Ausnahme. Ich lese hier, jede 20. Frau in Europa wurde vergewaltigt, jede 3. Frau hat seit ihrem 15. Lebensjahr körperliche oder und sexualisierte Gewalt erfahren. Das sind Zahlen, die sind erschütternd.
Ja, das ist sehr erschütternd, und wir weisen auch immer darauf hin, wenn der Blick immer in die fernen Länder geht, natürlich Grausamkeiten wie der IS werden von den Medien in den Blick genommen oder eben Indien. Das ist furchtbar, aber wir weisen auch immer darauf hin, dass es hier mitten unter uns eben auch passiert und da auch die Dunkelziffer sehr groß ist von Frauen, die das überhaupt erst zur Anzeige bringen. Ganz generell würde ich mir eine Gesellschaft wünschen, in der Schutz, egal von wem, nicht mehr nötig ist, in dem sozusagen alle sich frei bewegen können, ob es nun Frauen sind, Mädchen sind, ob sexuelle Minderheiten sind. Das ist eben eine Gesellschaft, von der wir als Frauenrechtsorganisation bei Medica Mondiale wirklich träumen würden, und nicht Länder, in denen Frauen beschützt werden müssen oder in denen Minderheiten geschützt werden müssen. Das wäre für uns das weitaus höhere Ziel. Und noch dazu kommt, dass natürlich jetzt auch, muss man sagen, durch die vielen geflüchteten Frauen nochmal neue Welle sozusagen an Frauen auch auf die Frauenschutzhäuser zukommt. Das kenne ich hier aus Köln, dass wirklich die Frauenschutzhäuser zum Teil sehr überfüllt sind, weil eben auch Frauen Hilfe und Unterstützung suchen, die hier in Flüchtlingslagern oder in unseren Flüchtlingsunterkünften natürlich auch nicht geschützt sind, wie sie sein sollen.
Woran liegen eigentlich diese doch sehr, sehr hohen Zahlen? Kann es sein, dass sich da auch zum Teil widerspiegelt ein Widerspruch zwischen der Rolle des Mannes als cooler Typ, den nichts umhauen kann, und der Angst der Männer vor dem Verlust von Beziehungen und damit einhergehend einen Kontrollverlust im eigenen Leben. Und das wird dann sozusagen auf die Frau abgewälzt?
Ja, das haben Sie gut auf den Punkt gebracht. Im Grunde genommen gibt es natürlich viele Theorien, von Triebtheorien angefangen und so weiter, warum es zu sexualisierter Gewalt kommt. Aber letztendlich in unserer Analyse oder das, was wir in den Blick nehmen, ist eben, dass es um Macht geht und um Kontrolle, um Machtausübung. In ganz vielen Kulturen ist ja auch praktisch die Frau Besitz des Ehemanns, oder ist die Ehre, der Begriff Ehre, verknüpft mit der Frau oder mit dem weiblichen Körper. Und die Kontrolle über den weiblichen Körper, über die Reproduktionsfähigkeit der Frau, das ist eben das, was den Männern Macht gibt. Und insofern ist das hier eben auch, oder gerade auch in, sag ich mal, in Situationen, in denen die Gefahr besteht, dass der Mann die Kontrolle verliert oder eben auch nicht mehr in einer Situation ist, in der er sozusagen Haushaltsvorstand klassisch sein kann, passieren natürlich solche Dinge noch viel mehr, wobei wir immer ganz stark darauf hinweisen, dass es eben nicht, dass jetzt die Gefahr nicht, die Gefahr in der Kölner Silvesternacht war ja, dass dann ausgespült wurde, die zu beschützende deutsche blonde Frau und der böse Flüchtling, und das wollen wir wirklich vermeiden, weil, wie Sie vorhin selber auch schon ganz richtig gesagt haben, das ist ja hier mitten in unserer Gesellschaft auch der Fall, und insofern betrifft das jetzt nicht nur Menschen, die
uns besucht. Naja, wenn wir immer so begeistert mit dem Finger auf die bösen Muslime zeigen, dann sollten wir uns ja vielleicht mal daran erinnern, wenn ich mich nicht allzu sehr irre, dass Frauen die Erlaubnis ihres Mannes brauchten, um beispielsweise arbeiten zu dürfen oder Bildungsmaßnahmen wahrzunehmen, ist ja auch noch nicht lange her, ne?
Genau. Das war 1976, glaube ich, oder 78, als das der Fall war. Und also der Mann musste eine Erlaubnis geben, damit die Frau überhaupt arbeiten kann. Und Züchtigungsgebot und sowas gab es ja auch noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts. Also so lang ist das bei uns auch nicht her.
So, und in so manchem kleinen Dorf gibt es Frauen, die man so gut wie nie sieht.
Ja, genau. Und das ist eben das, was uns auch sehr wichtig ist, gerade an so Tagen wie jetzt Equal Pay Day oder am 8. März, am Internationalen Frauentag, dass das, was hinter verschlossenen Türen passiert. Das impliziert ja schon der Begriff häusliche Gewalt, passiert im Haus, passiert hinter verschlossenen Türen, dass das mehr in die Öffentlichkeit kommen muss, ins Bewusstsein aller kommen muss, die Aufmerksamkeit auch dafür da sein muss, zu schauen, wenn im Nachbarhaus was passiert, dass man da einfach aufmerksam ist, weil es kann wirklich überall passieren. Und es ist ja jetzt auch durch die Medien auch nochmal aufgekommen zum Thema, ne, jetzt in Priesterseminaren und so weiter, was auch jahrzehntelang verschwiegen wurde. Und wir sind wirklich froh, dass nach und nach das Thema auch enttabuisiert wird.
Nun ist es trotzdem so, dass die Täter sexualisierter Gewalt, fast immer sind es Männer, dass wir die niemals zur Strecke bringen werden, wenn nicht irgendjemand aufmerksam ist. Am besten sich die Frau selbst wehrt. Aber da kommen wir jetzt bereits zu einem Punkt, wenn wir zum Beispiel, Sie haben die Flüchtlinge angesprochen, aber auch andere, die ins Land kommen oder auf dem Dorf groß werden und nichts anderes kennen, als dass der Mann über mich verfügen darf. Wenn ich es nicht anders kenne, dann werde ich mich auch nicht wehren.
Ganz genau. Und deswegen sind natürlich gerade so Sendungen, wie Sie gerade jetzt vorbereiten für die Ausstrahlung, sehr wichtig, dass einfach immer mehr Menschen auch darüber aufgeklärt sind. Im Grunde müsste sowas auch in der Schule genügend besprochen werden, damit alle eben bei dem Thema aufmerksamer sind. Dann gehört natürlich dazu, dass zum Beispiel auch Polizei geschult ist, da einen anderen Blick drauf zu haben, wenn Frauen sich an sie wenden oder auch in den Krankenhäusern, in Krankenstationen und so weiter. Es ist leider auch in Deutschland immer noch der Fall, dass Ärzte, Ärztinnen manchmal nicht aufmerksam werden.
Und schreiende Frauenstimmen aus der Nachbarswohnung müssen nicht immer nur auf amerikanische Krimis hinweisen.
Ganz genau, da haben Sie recht. Männliche Rollenvorbilder, möglichst mit einer gewissen Autorität, sei es jetzt religiöse Autoritäten oder Stammesälteste und so weiter, wenn man die dafür gewinnen kann, sich einzusetzen, auch zu ahnden, wenn etwas passiert, auch im eigenen Haus Rollenvorbild zu sein, dann ist unsere Erfahrung, kann sich durchaus was verändern. Die haben nämlich wirklich viel Autorität und oft entlastet das auch den Mann. Also ein Beispiel kann ich Ihnen geben, die Jesidin im Nordirak war ja viel in den Medien auch vergewaltigt durch den IS, verschleppt worden. Dort hat die höchste Autorität der Jesiden ganz klar gesagt, diese Frauen sollen in ihre Familien zurück dürfen, sollen Unterstützung bekommen. Und das hat, glaube ich, auch viele Familienoberhäupter bestärkt darin, jetzt die Frauen auch zurückzunehmen, weil die Last von ihnen genommen wurde, dass die Gesellschaft sie jetzt sozusagen verdammt oder sagt, eure Ehre ist beschmutzt.
Ja, übrigens ähnliches auch in der kurdischen Enklave in Syrien, wo ja die dortigen Basisräte und Dorfgemeinschaften die Frauen, die betroffen waren, ausdrücklich eingeladen haben, um über ihr Schicksal zu sprechen.
Ganz genau, da passiert gerade bei den freien Frauen in Rojava, passiert gerade wirklich sehr viel Aufklärung und sehr viel Arbeit auch an Geschlechterbildern und Geschlechterrollen. Ich glaube, da könnten wir alle davon lernen, wie, sag ich mal, offensiv, aber auch wie rezeptiv dort auch die männliche Gesellschaft ist, sich mit den Frauen zusammenzusetzen und auch zu schauen, dass nicht nur ein neues soziales und ökonomisches Modell dort entsteht, sondern überhaupt auch ein ganz neues Geschlechtermodell gelebt werden kann in der Region.
Nun ist es auffällig, dass die Diskriminierung von Frauen, die aggressive Gewalt auch gegen Frauen, sehr häufig einhergeht mit der entsprechenden Gewalt und Diskriminierung von Schwulen und Lesben. Halten Sie das für Zufall?
Nein, das ist gar kein Zufall. Das hat natürlich eben auch mit Rollenzuschreibungen, mit Männlichkeitsbildern und Weiblichkeitsbildern zu tun, weil zum Beispiel oft Männer, die homosexuell sind, werden ja auch oft mit weiblichen Begriffen betitelt und beziffert. Das ist ganz oft so, im Militär kann man das sehr beobachten, wo ja sozusagen Maskulinität auf die Spitze getrieben wird. Das ist sozusagen die Struktur des Militärs, ist darauf ausgerichtet, den Mann die Männlichkeit zu überhöhen, ihn zum Kämpfer auszubilden, ihn als unverletzbar darzustellen, damit die Männer überhaupt fähig sind zu kämpfen. Und das hat eben damit zu tun, dass das Weibliche generell abgewertet wird und alles, was damit verbunden wird, als minderwertig angeschaut wird. Und gerade in so Kontexten wie Militär ist es natürlich extrem, aber auch in Kontexten wie Sport, wo es ja auch darum geht, männlich zu sein, stark zu sein, unverletzbar.
Müsste man nicht eigentlich viel früher ansetzen? Muss nicht insbesondere die frühkindliche Erziehung und das Ausprägen von Rollenmustern passiert ja in dieser Zeit schon grundsätzlich mal neu überdacht werden?
Genau, also das sollte schon ganz in der frühen Kindheit anfangen, dass das einfach auch nochmal anders reflektiert wird oder auch anders angeschaut wird und auch nicht sofort dem Jungen gesagt wird, er soll nicht weinen, weil er ein Junge ist oder das Mädchen noch besonders beschützt wird und so weiter. Das fängt natürlich in dem frühen Alter schon an und es ist eben eine...
Also ich kann mich daran erinnern, als ich mich das einmal für Puppen interessierte, wurde das barsch zurückgewiesen, dafür interessiert sich ein Junge nicht.
Genau.
So, und fortan habe ich nur noch mit meinen Matchbox-Autos gespielt und mit Legoland.
Genau, und es wird heute natürlich immer abgestritten, dass das immer noch so ist in der frühkindlichen Erziehung. Aber was wir dann heute dafür sehen, ist, dass ja die Spielzeugläden immer mehr sich in Geschlechter aufteilen. Also es gibt die rosane und die hellblaue Abteilung. Und in der einen sind eben die Püppchen und Spiegelchen und in der anderen Abteilung sind die Feuerwehrautos und die Legos. Und das ist leider jetzt wirklich, muss man sagen, so in den letzten 10 Jahren nochmal wieder ganz auf eine andere Art und Weise ganz stark gekommen, weil natürlich die Spielzeugläden auch sehen, dass sie damit gut Kommerz machen können, wenn sie nochmal spezifische Artikel anbieten.
Letzte Frage, ist es denn nicht tatsächlich auch so, dass in den letzten 10 Jahren, in denen wir ja wissen, dass die Mittelschicht kleiner geworden ist und die Unterschicht gewachsen, dass tatsächlich damit ja auch die Zahl der Männer größer wird, die in ihren Familien nicht das leisten, was sie von sich selbst erwarten? Das heißt, der Familie geht es dreckig, die Familie ist arm, die aber aus dieser Hilflosigkeit heraus auch wiederum wütend agieren und sich dann letztlich die Gewalt wieder gegen Frauen und Kinder richtet?
Also alle Studien sagen, dass Gewalt gegen Frauen kein soziales, also Schichtproblem ist oder Klassenproblem ist. Es kommt wirklich in allen sozialen Schichten vor und deswegen ist das, glaube ich, nicht, da gibt es keine direkte Korrelation zum Thema Armut.
Es gibt einen Haufen Frauengruppen und den Frauen tut es in der Regel super gut, mal unter sich zu sein. Warum gibt es so wenig Männergruppen?
Ja, das müsste ich eigentlich Sie fragen.